Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Neu bauen oder Bestand transformieren?
Auf jeden Fall transformieren.
Perfektion oder Improvisation?
Immer improvisieren.
Kunst oder Architektur?
Architektur.
Bin ich auch der Meinung.
Vom Leben der Dinge zur Wirklichkeit. Die Bauten von Modersohn und Freies Leben strahlen eine Atmosphäre des Besonderen aus und heben zugleich das scheinbar Selbstverständliche hervor. Antje Freies Leben und Johannes Modersohn verstehen ihre Bauten nicht als großen Auftritt, sondern als Gebrauchsgegenstände, als Häuser, die für das wirkliche Leben gebaut werden. Die aber ihre eigene Geschichte erzählen können, konsequent umgesetzt von der Idee des konkreten Ortes bis ins Detail. Im Mittelpunkt steht die Kraft bewährter und präziser Formen, verbunden mit dem Bestreben, diese immer weiter zu verfeinern. Dabei haben sie keine Angst vor Materialien, Mustern und Farben. Warum sie, das haben wir schon immer so gemacht, als Argument nicht gelten lassen, darüber und über vieles mehr sprechen wir, Diane Slavitsch und Dr. Uwe Bresan, heute mit Antje Freiesleben und Johannes Modersohn in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. Fangen wir direkt mit unserem Gespräch an und direkt mit einer Steilvorlage aus dem Intro, dem Haus als Gebrauchsgegenstand. Die Architekturkritik ist da charmanter und spricht von unverwechselbaren Häusern, die selbstverständlich und schön sind. Da sind wir gleich mittendrin. Nehmt uns doch mit auf euren Weg. Wie entstehen eure Bauten?
Unsere Bauten entstehen durch viele Parameter, die wir abwägen, die wir nebeneinander stellen. Eigentlich sind es vier grundlegende Dinge. Es ist immer erstmal der Ort. Ohne Ort fängt bei uns selten etwas an. Also es ist immer kontextbezogen, das Bauen. Ob jetzt im Transformativen, das ist ja logisch, aber eben auch im Neubau, da gibt es immer schon den Kontext. Dann gibt es immer die Historie, die zum Kontext dazugehört. Dann gibt es das Programm, so könnte man das am einfachsten ausdrücken. Das ist also, wofür und was bauen wir? Und dann gibt es die Konstruktion und das Material, was zusammengehören und sich gegeneinander beeinflussen und dann eben den Raum formen.
Und so entsteht auf einem schmalen Grat zwischen Bauen und Architektur euer Werk. So habt ihr es im Vorgespräch ausgedrückt.
Genau, der Grat ist relativ schmal, da hast du recht. Es ist natürlich immer wieder die Frage, was unterscheidet denn Architektur vom Bauen? Wir sehen das eigentlich immer so, dass es ein übergeordnetes Konzept geben muss und es muss irgendwie einen übergeordneten Bereich geben, der die Architektur letztendlich zur Architektur werden lässt. Sonst sind wir beim normalen Bauen. Wir können alles unheimlich schön und diengerecht herstellen und es kann alles perfekt angeschlossen sein und so weiter. Aber dann entsteht noch lange keine Architektur. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und die Architektur kommt eigentlich dann dazu, erst wenn du aus den Punkten, die Antje jetzt gerade schon genannt hat, aus diesen vier Grundfesten sozusagen einen übergeordneten Sinn gibst und überhaupt das Ganze einordnen kannst in einen größeren Zusammenhang. Das ist immer wieder wichtig, glaube ich, bei allen Projekten, die wir haben, die sich eben aus diesen vier Punkten letztendlich vom Kontext bis zur Konstruktion ergeben. Das spielt dann auch das Material eine große Rolle, die du dann eben immer wieder bei jedem Projekt neu letztendlich verhandeln musst.
Ja, aber unsere Haltung ist die, dass wir Architektur machen und nicht Kunst. Und das ist eben dieses Ding, dass wir einen Gebrauchsgegenstand machen und nicht ein Objekt nur zum distanzierten Ansehen und Wohlgefallen, sondern eben wirklich zum Gebrauch.
Was allerdings nicht heißt, dass es keine Kunst ist.
Das überlassen wir dann aber den anderen, das einzuschätzen. Also unser Herangehen ist erstmal die Notwendigkeiten sinnvoll zusammenzubringen. Und da gibt es dann eben das Spezielle, was uns interessiert.
Und diesen letzten Funken, die Magie, die dann eben aus dem Bauen Architektur macht, könnt ihr die irgendwie für euch noch beschreiben?
Naja, im Bauen haben wir so wirklich ganz grundsätzliche Haltungen. Zum Beispiel, dass wir noch nie eine Regenrinne versteckt haben. Das ist ja eigentlich etwas, sowas von Banales, beziehungsweise einfach ein Grundelement beim Bauen. Es gibt die Schwerkraft, es gibt zum Glück noch Wasser, was von oben nach unten fällt. Also es gibt einfach gewisse Dinge, die uns beeinflussen und unser Leben Und der Mensch ist auch zwar in den letzten 100 Jahren ein bisschen gewachsen, aber ist auch immer noch ein Mensch und der steht im Mittelpunkt für unser Bauen. Und deshalb zeigen wir alles, was wir wesentlich finden und arbeiten nicht extra daran, das Wesentliche nicht zu zeigen. Weil das wäre die versteckte Regenrinne. Wäre ein Riesenkampf gegen die Notwendigkeit.
Und den wolltet ihr nicht kämpfen?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, das, was bei unseren Bauten so ein bisschen auffällt, dass wir immer mit dem arbeiten, was es gibt.
Natürlich sind das konstruktive Sachen auch. Also ich bin ja auch in der Lehre tätig und die Konstruktion ist schon ein wichtiger Punkt und Wasser will halt ins Haus und muss draußen bleiben und die Schwerkraft geht zum Mittelpunkt der Erde. Und das sind alles so Sachen, die viele Architekten wahrscheinlich irgendwie versuchen zu verdrängen. Und dann entstehen natürlich meines Erachtens oft Gebäude, die so eine gewisse Verkrampftheit ausstrahlen. Also wo eben die Selbstverständlichkeit nicht da ist. Also was du vorhin gesagt hast, was so selbstverständlich aussieht, das liegt schon daran, dass wir eben diese Sachen, die dazugehören, auch wirklich zeigen und offen mit denen umgehen und nicht versuchen, das alles hinter irgendwelchen vorgesetzten Schalen zu verdrücken und dann mit den ganzen Problemen, die dann auch auftreten. Das ist sozusagen auch die Diskussion, die wir jetzt natürlich auch führen. Letztendlich die ganzen Sachen, die auf die Architektur einspielen, ob das jetzt irgendwelche Normen sind und irgendwelche feuchte Schäden, Schallschutz, dass diese ganzen Themen sozusagen wieder so eine Wichtigkeit erlangt haben, dass wir im Bauen jetzt in Bereiche gekommen sind, wo man eigentlich gar nicht mehr bauen kann, weil man sagt, also um das alles zu erfüllen, können wir es eigentlich vergessen, brauchen wir gar nicht weitermachen, weil dann können wir es erstens nicht mehr leisten und wir haben Häuser, die das alles gar nicht mehr leisten können, was wir eigentlich als notwendig für Architektur und für das menschliche Wohlbefinden empfinden. Also ich lebe in einem Haus gerne, wo ich auch höre, dass ich Nachbarn habe. Und ich würde auch gerne wissen, wenn draußen die Feuerwehr vorbeifährt, möchte ich auch gerne hören. Aber wir leben jetzt in so einem schallgeschützten Schutzraum, der uns das gar nicht mehr erlaubt. Wir müssen da wieder dahin kommen, dass wir die Einfachheit des Bauens entdecken und sagen, es gibt so ganz bestimmte Regeln, wenn wir die einhalten, funktioniert das eigentlich sehr gut alles. Wir machen ja relativ viel auch im Bestand sozusagen. Da lernst du auch im Bestand sehr schnell, wie du bestimmte bestehende Systeme gar nicht verändern darfst, weil sie dann komplett auseinanderfallen. Und das geht beim Fenster los und hört bei der Dämmung im Dach auf.
Das Selbstverständliche fand ich irgendwie so einen ganz schönen Begriff, den ihr gerade benutzt habt. Jetzt ist aber doch das Selbstverständliche, wenn wir jetzt quasi dann auch mal, dass Architektur immer Teil einer Stadt ist und der da auch im öffentlichen Raum wahrgenommen werden muss und da natürlich auch präsent sein möchte. Wie kann man dieses Selbstverständliche mit diesem doch auch repräsentativen Anspruch in der Stadt auch verbinden?
Unsere Häuser verstehen wir als selbstverständliche Häuser und trotzdem fallen sie auf. Das ist doch das Erstaunliche, oder? Wir wollen überhaupt nicht auffallen und trotzdem kennt man diese Häuser plötzlich, weil sie irgendwas anders machen als das Konventionelle.
Für die Zuhörer, die kein Bild vor Augen haben jetzt, egal ob wir in der Stadt sind oder auf dem Land, ob wir über einen Um- oder Neubau sprechen, eure Bauten bestehen aus einem vielfältigen Angebot an Materialien, Konstruktionsweisen, von der Struktur bis hin ins Detail. Oder anders gesagt, ihr habt keine Angst vor Geometrien, Formen, Materialmix und Farbe. Was ist zuerst da? Die Form oder das Material?
Das entsteht parallel. Das ist dieser Zauberwürfel. Das ist dieses Ding, an dem wir ArchitektInnen arbeiten. Eigentlich entwickeln wir in Grundriss und Schnitt und dann kommt Material sofort mit rein. Sobald ich Grundrisse entwickle, weiß ich Spannweiten. Schon denke ich in Material, wie ich den Grundriss oder den Schnitt oder beides zusammenzeichne. Farbe und Spezielles kommt ein bisschen danach. Also wenn wir das Material festgelegt haben, auch dann müssen wir oft noch flexibel sein und in mehreren Materialien denken, weil es natürlich auch immer den Kostenfaktor gibt und den Bauherrn, die Baufrau, die natürlich auch mitreden wollen und auch manchmal dann doch auch irgendwelche Brandschutzüberlegungen, dass irgendwelche Sachen anders gemacht werden müssen. Also Flexibilität ist dabei und das ist auch mit eine Stärke von uns, diese Kompromissfähigkeit. Im Agieren und Reagieren muss man kompromissfähig sein als ArchitektIn, weil es einfach unglaublich viele Parameter gibt, die einfließen. Also es gibt überhaupt nicht diesen Ansatz, von der Form zu kommen.
Wie gelingt es euch denn, diese Lebensrealität der Bauherren bzw. Baufrauen mit eurer architektonischen Vision zu vereinen?
Ja, das fängt damit an, dass man die sehr früh einbindet und abholt und sozusagen auch nie versucht, vor den Kopf zu stoßen, sondern eigentlich immer alle Entscheidungen, die vermeintlich wichtig sind, gemeinsam oder auch relativ früh kommuniziert. Das ist total wichtig. Und man sitzt natürlich gerne da und bröselt vor sich hin und kommt dann von da nach da nach da. Dann hat man so 5 Stellen übersprungen und dann stellst du es deinem Bauherrn oder deiner Baufrau vor und dann sagen die, ja, was ist das denn jetzt? Wieso sind denn die Bäder jetzt auf der anderen Seite? Das ist halt ganz gut, wenn man das rechtzeitig macht und dann fühlt sich die Bauherrschaft auch wirklich mitgenommen, ernst genommen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir diesen Kontakt sehr gut pflegen und versuchen auch, ja, das Ganze möglichst konfliktarm zu gestalten. Weil die Gefahr ist natürlich schon immer groß, dass sich dann auch so schnell mal was verkrustet und dann, naja, dann gehen die Kosten durch die Decke und dann muss man irgendwo Abstriche machen und dann kommt plötzlich irgendwas Technisches, was nicht vorhergesehbar war. Ja, das ist dann immer das Problem. Wie kriege ich das dann sozusagen so kommuniziert, dass mein Haus noch mein Haus bleibt und nicht irgendwie auseinanderfällt? Ja?
Ja, das Interessante ist ja auch, dass es ja für uns trotzdem immer auch dieses Experiment ist. Wir wissen ja oft auch nicht vorher, wie wir es lösen. Also es ist ja auch für uns ein riesiger Prozess. Und dieser Prozess ist eigentlich das Interessante, wenn ich ganz ehrlich bin, in der Architektur. Es geht ja nicht nur um das Ergebnis nachher, sondern eben dieses Miteinander. Wer da alles mitredet, dann müssen wir dabei immer wieder flexibel sein und gucken und agieren, reagieren, abwägen. Und dann haben wir trotzdem immer irgendwie so ein bisschen was vor und versuchen, die zu leiten in einen Weg, den wir selber oft gar nicht wissen. Das ist das Ulkige an dem Ganzen. Oder ist es eigentlich das, was Spaß macht? Also was uns auch motiviert, weil es gibt ja auch immer mal Rückschläge und wie auch immer. Und da gibt's wieder neue Chancen.
Wenn wir jetzt schon bei den anderen Protagonisten sind, die quasi an so einem Haus mitbauen und dann auch tatsächlich mitbauen, ist das ja das Handwerk. Und wir haben es in der Einleitung schon gehört, den Satz, den ihr so gar nicht mögt, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das hört man wahrscheinlich vom Handwerk und auf der Baustelle relativ häufig. Wie geht ihr damit um? Und wie bekommt ihr das ganze Team, quasi auch alle, die auf der Baustelle mit beteiligt sind, dazu, in eure Richtung zu gehen?
Ich habe das Gefühl, dass wir das immer durch unsere Begeisterung hinkriegen. Also wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann sind wir wirklich mit denen dabei und zeigen denen, wie wir es meinen und zur Not 1:1.
Wir haben ein Haus geplant mit einem sehr schmalen Budget und es war auch ein ziemlich wilder Bauherr oder Bauherrschaft, die waren beide ziemlich aufgeschlossen. Da ging es darum, dass wir die gesamte Dachkonstruktion mit Gipskarton verkleiden. Und wir haben gesagt, okay, wir machen es diesmal so, dass wir einfach dies nicht spachteln und die lassen die Gipskartonplatte so, wie sie ist. Also mit den Aufdrucken und da steht dann Rigips drauf und Feuerschutzplatte und was auch immer. Und haben dann einen Fugenraster gezeichnet für die Fugen für diese Rigipsplatten und haben ein Schraubenmuster angelegt, wo die Schrauben zu setzen sind. Und dann kam der Traumbauer und dann hat er uns für völlig verrückt erklärt. Ich sage, nee, das wird nicht gespachtelt und das wird auch nicht angestrichen, das bleibt so. Und dann hat er einen Ehrgeiz entwickelt, das glauben Sie gar nicht. Der hat dann sich eine Schablone gebaut mit einem Schnurschlag, damit genau auf der gleichen Linie die Schrauben alle hinkommen. Das war einer, der normalerweise ja immer alles zuspachtelt. Und jetzt wird sein Werk plötzlich nicht zugespachtelt. Jetzt sieht er den Gipskarton mit der Schraube an der richtigen Stelle. Und das ist immer noch nicht gestrichen und gespachtelt worden. Das war natürlich damals erstmal eine Idee, dass man das alles weglässt. Und
einfach, wir haben einfach nochmal
5 Euro pro Quadratmeter spart. Ja, aber der war hinterher stolz wie Bolle, dass er das da geschafft hat und stand unter seinem ersten nicht verkleideten Rigipsdach.
Gibt es eigentlich so Materialien oder Techniken, die ihr bis jetzt noch nicht ausprobieren durftet, aber mit denen ihr gerne mal arbeiten möchtet?
Wir hatten jetzt das erste Mal tatsächlich ein Vollmauerwerk machen dürfen. Das war neu für
Luxus.
Uns. Das ist ja immer wieder was. Wir haben das erste Mal einen kompletten Massivholzbau gemacht. Das sind ja immer wieder erste Male. Du bist dann sozusagen jetzt auch in diesem Sektor der Nachhaltigkeit und da bewegt man sich auch wieder an anderen Sachen. Aber jetzt sozusagen so eine völlig neue Version, was wir noch nie gemacht haben, fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, muss ich ehrlich sagen.
Nö, wir sind da insofern auch offen, beziehungsweise eigentlich interessiert uns gerade alles, was mit Holz geht. Wir versuchen eigentlich so viel wie möglich Holz zu benutzen. Das ist ja einfach unsere Verantwortung. Und da ist das Interessante eher immer, wie viel Holz kann man auch zeigen. Also das ist das Interessante, ja nicht das Material, was ich letztlich draußen als Haut habe irgendwo, sondern insgesamt immer dieses so viel Rohbau wie möglich. Und das ist irre schwierig.
Das ist bei uns eigentlich immer so ein bisschen das Thema. Wir lieben ja den Rohbau, aber ich meine, das machen wahrscheinlich alle Architekten. Das ist nichts Neues. Aber dass man davon auch möglichst viel rüber rettet auch noch, dass man sagen kann, das ist eigentlich schon von Anfang an so gewesen und das bleibt jetzt auch so.
Wir bewegen uns ja in der aktuellen Architekturdiskussion über Innovationen, Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit, zur Alltagstauglichkeit. Dazu gehört aber auch Robustheit und das Buzzword, das aktuelle Low-Tech. Was glaubt ihr, was sagt ihr, wo sind wir falsch abgebogen?
Irgendwann sind wir abgebogen in eine Normenwelt, die von verschiedensten Institutionen bestimmt wird, die sich sozusagen irgendwann verselbstständigt haben. Das Problem werden wir jetzt mit der KI wahrscheinlich auch irgendwann haben, dass sich dann Sachen wieder verselbstständigen und dass Institute plötzlich nur noch über den Schallschutz nachgedacht haben oder nur noch über den Feuchteschutz. Und eigentlich kommst du dann zu Sachen, dass du dann irgendwelche Werte aufstellst, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Also wenn wir zum Beispiel den Feuchteschutz nehmen. Der Feuchteschutz widerspricht sozusagen letztendlich der Energieeinsparverordnung, weil damit ich den Feuchteschutz gewährleisten kann, loche ich mein Haus. Damit ich die Fenster undicht mache, damit die Luft, die im Badezimmer abgesaugt wird, durch das Fenster nachströmen kann. Und wenn es draußen minus 15 Grad sind, da kann man dann auch natürlich wieder einen Wärmetauscher einbauen. Der wird dann wieder elektrisch betrieben. Der fällt aber nach 5 Jahren auch aus und muss wieder renoviert werden. Das heißt, dann habe ich wieder ein Loch in der Wand.
Und dann schimmelt
das Fenster wieder. Und ich weiß noch, als wir die ersten Fenster gebaut haben und das jetzt die ersten Holzfenster, die wirklich dicht waren, da hat unser Fensterbauer gesagt, nee, macht nicht den Fehler, ihr müsst immer so 10 Zentimeter von der Dichtung rausschneiden. Sonst haben wir nachher ein Schimmelproblem. Also das ist sozusagen die Maßnahme und da sind wir falsch abgebogen und haben uns in eine Richtung entwickelt, die uns jetzt tatsächlich echt auf die Füße fällt. Das ist auch natürlich ein Kostenfaktor. Und wir sanieren jetzt diese ganzen Häuser aus den 80er Jahren. 98er Jahren sanieren wir jetzt Häuser. Das ist nicht mal 25 Jahre her. Und da ist, glaube ich, jetzt ein Innehalten total wichtig, dass wir sagen, okay, wie können wir das jetzt, wenn wir es neu machen, nicht noch schlimmer machen? Weil die Gefahr ist natürlich echt groß. Ne?
Also wir sind totale Low-Tech-VertreterInnen. Total. Ich versuche es bei jeder Sitzung, immer wieder ziehe ich irgendwelche Lacher damit an mich und Augendreher und wie auch immer, aber es ist halt unbequem. Es ist unbequem, dagegen anzugehen, gegen diese Überausstattung, wo ich selbst in der Dusche meine Brille brauche, um irgendwelche Thermostate zu bedienen. Und ich will auch keine Aircondition, ehrlich gesagt. Ich will das nicht. Ich war gerade in Indien, da haben wir eine Baustelle, die unvollendet ist. Die ist vor 10 Jahren stillgelegt worden. Und da haben wir schon total Low-Tech gebaut. Wir haben Querlüftmöglichkeiten. Wärmeluft steigt auf. Da oben ist dann eine Klappe, die man öffnen kann. Also man kann so wahnsinnig einfach bauen. Und man muss dafür gar nicht so viel wissen. Aber es gibt einfach so ein paar Naturgesetze. Und ja, da muss man gegen die Technik ankämpfen.
Das ist ein ganz einfaches Grundrissproblem. Alle Bäder sind heutzutage innenliegend, weil die Grundrisse immer dicker werden, weil natürlich die Häuser dicker werden und Bäder wandern nach innen und dann hast du diese ganze Lüftungsproblematik mit der Nachströmung. Warum baut man die Häuser nicht mehr so wie vor Ewigkeiten das Badezimmer hat ein Fenster? Ganz einfach. Erstens ist es schön, du kannst es aufmachen, du kannst rausgucken, du hast die frische Luft und brauchst diesen ganzen Lüftungsquatsch nicht. Und dann hast du die Technik total minimiert.
Es ist einfach unpopulär, es zu machen, beziehungsweise im Großstil hat der Vermietende Probleme damit, den Mietern das zu übergeben und kann den ja nicht zwingen, das Fenster aufzumachen. Und deshalb baut man eine Lüftung ein.
Die aktuelle Krise auf dem Bau und im Wohnungsbau, ist die eine Chance dafür, dass das sich ändert?
Wir hoffen sehr, weil es hat ja auch alles was mit Kosten zu tun. Ja. Und wir haben natürlich nicht so viele Regelungen. Also wir können natürlich, das Grundstück kostet irgendwas. Da kann man wahrscheinlich ziemlich viel dran drehen. Und dann hast du die Baukosten. Die sind natürlich auch, die Architektenkosten sind irgendwie fix und die werden auch immer schlechter bezahlt. Aber die Baukosten sind letztendlich das, wo du dran drehen kannst, um zu sagen, ich komme auf eine Miete von 12 Euro oder 9 Euro. Dass sich das irgendwann nach einer gewissen Zeit dann rentiert, das Gebäude. Diese Zeiträume muss man auch nochmal überdenken. Wie lange steht so ein Haus? Wieso muss man immer nach 20 Jahren das Ganze schon abgeschrieben haben? Kann das nicht auch nach 40 Jahren oder nach 80 Jahren sich abschreiben? Das sind alles so Punkte, die alle auf den Prüfstand gehören. Und früher war es so, hat man gerechnet von deinem gesamten Budget so 25-27% war die Haustechnik. Jetzt sind wir bei über 50%. Also die Haustechnik ist inzwischen teilweise teurer als der Rest des Baus. Und das ist nicht Architektur. Und das Zeug kannst du nach 20 Jahren rausschmeißen in der Regel, weil sich das überholt hat. dann gibt's die Rohre nicht mehr. Und dann ist das irgendwie, ja, nee, das stellen wir schon lange nicht mehr her. Da müssen wir jetzt das neue System. Nee, da müssen wir die ganzen Decken aufmachen und müssen alles komplett rausnehmen. Und das sind so Punkte, wo man sagen kann, lass das alles weg.
Und das ist die Wirklichkeit.
Vergesst es einfach. Keine abgehängten Decken mehr. Wozu brauchen wir abgehängte Decken? Aber da gibt's ja zum Glück schon auch viele Kolleginnen, die das auch so sehen. Und ich glaube, dass auch viele Bauherrinnen, gibt's ja schon viele, die auch da inzwischen diese Nachhaltigkeit, ja, natürlich auch als Vermarktungsding, ne? Also unser Haus ist ja Zero Zero, ne? Das ist natürlich auch ein Thema.
Kommen wir von den Mühen und den Gräulichkeiten des Alltags ein bisschen weg. Was sind eigentlich für eure Architektur eure Vorbilder oder Inspirationsgeber?
Wir sind gerade vollkommen verknallt in die italienische Nachkriegsmoderne und sind unterwegs da und in Mailand, Rom und schauen uns die ganzen Häuser an der 50er, 60er Jahre. Das sind wirklich tolle Beispiele, die mit einfachen Mitteln Urbanität geschafft haben. Natürlich, Italien ist immer ein bisschen netter und angenehmer und wärmer und der Kaffee schmeckt besser. Selbst in den Neubauvierteln, da kann man, glaube ich, viel lernen auch.
Die haben unendlich viel ausprobiert. Ja. Ziemlich wagemutige Kombinationen an Konstruktionen und Materialien und Farben und Formen. Da kann man tatsächlich viel dran lernen. Aber das ist einfach so, dass wir sammeln und aufsaugen und nie so das explizit nachmachen. Aber zum Beispiel diese Fliesenanordnungen, das haben wir dort vor 20 Jahren schon gesehen und kapiert, dass man das macht. Das ist einfach eine Erkenntnis, die nimmt man dann mit. Aber ansonsten sind ja doch die Belgier und HolländerInnen durchaus in diesem experimentierfreundlichen Bereich vorbildlich, finde ich. Das macht Spaß, da haben wir uns schon sehr viel angesehen und auch viel Kontakt mit KollegInnen und den Austausch, wo wir gegenseitig uns Sachen zeigen, an denen wir arbeiten. Zum Beispiel hilft uns da auch Instagram. Ganz komisch, aber darüber haben wir unsere Kontakte geknüpft und zum Beispiel unser Haus im Park, dieses Holzhaus in Pankow, was gerade bezogen wurde, sorgt dort für total Furore und uns schreiben die KollegInnen an und sagen, wir sind in der Stadt, könnt ihr uns das zeigen? Und das ist total nett, sowas. Dann hat man direkt privaten Austausch. Und letztlich arbeiten die genauso experimentell wie wir. Und wir haben es mal einfach mal unvoreingenommen. Auch keine Angst vor auskragenden Dächern zum Beispiel. Das ist ja auch etwas aus der Mode geraten.
Beim Holzbau ganz sinnvoll.
Wenn wir über ein anderes Medium eurer Architekturproduktion sprechen, nämlich dem Modell, dann baut ihr das am liebsten aus Verpackungsmaterial oder Reuse-Elementen. Gleichzeitig seid ihr aber auch neugierig auf das Potenzial der künstlichen Intelligenz. Ist das ein Widerspruch in sich oder ist es für euch eher eine positive Ergänzung?
Wir sind da noch nicht so richtig erfahren, was die KI angeht, aber wir sind immer diesen Werkzeugen sehr aufgeschlossen auch. Wenn das neue, das ist für mich auch ein Werkzeug erstmal, würde ich sagen. Und wir haben jetzt noch nicht Bilder generiert. Also Kollegen machen das ja schon, dass sie wirklich die Bilder nur noch über KI generieren. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Aber da wir ja nicht so bildhaft arbeiten, wir kommen aus dem klassischen Grundriss-Schnittschema, würde ich fast eher sagen, und machen nicht erst das Bild machen wir in der Regel danach. Und auch die Modelle sind für uns immer eher so ein Transportmittel. Also wenn man das Modell als Werkzeug sieht, auch so wie wir das betrachten, dann kann das tatsächlich aus einfachsten Materialien sein. Das ist kein Präsentationsmodell. Das ist sozusagen, um einen Raum zu klären, um Konstruktionen zu klären. Auch manchmal machen wir wirklich für Konstruktionen einfach ein Modell, damit wir selber verstehen, wie das jetzt alles irgendwie zusammenhängt und wie die Sachen gefügt werden und wo jetzt der Balken liegt und warum das anders nicht geht. Also die Mitarbeiterinnen im Büro, die können das natürlich alles 3D machen, aber letztendlich ist das Haptische nochmal wieder was anderes. Also früher hat man so 1:50 gezeichnet mit so einem dicken Rappi. Heutzutage bist du ja immer im 1:1. Also du kannst ja immer so ranzoomen ins Unendliche und das ist manchmal dann gar nicht mehr baubar, was man sich ausdenkt. Ja, und diese Rückkopplung, die ist immer ganz wichtig nachher, dass man sagen kann, okay, das kann auf der Baustelle nachher auch irgendjemand auch noch herstellen. Ne? Das muss ja auch irgendwie funktionieren.
Also wir nutzen eigentlich KI bis jetzt nur als Werkzeug für irgendwie Protokolle oder so Zeugs oder zum Beispiel, um in einem Foto einen Karton wegzuschoppen, der da im Weg stand und nicht weg durfte oder was weiß ich was, aber nicht zum Entwickeln von Entwürfen, überhaupt gar nicht. Dafür haben wir tatsächlich Modelle, teilweise auch wirklich, um an den schwierigen Ecken, wo selbst das 3D-Modell das nicht vordenken kann, also wirklich der Computer das nicht schafft zu realisieren, genau die schwere Ecke. Gerade jetzt hier bei dem Haus am Park haben wir die Ecke gebaut, relativ groß, und das dann auch mit den Bauherren und Baufrauen besprochen und den anderen Beteiligten allen, ganz besonders auch mit dem Tragwerksplaner, so einer der allerwichtigsten Partner bei uns, einfach um dann daran zu besprechen, welche Sache wirklich wichtig ist. Also jetzt nicht um Aha-Momente zu erleben, das überhaupt nicht, sondern um für eine Sache zu kämpfen. Dafür benutzen wir Modelle oder auch fürs Haptische, also auch zum Bauherrn, Bauenfrauen zeigen, woran man arbeitet. Im Computer ist immer, sieht alles so fertig aus. Und das ist eigentlich viel schöner. Da sieht man den Stand, wo man ist.
Bevor wir jetzt schon fast quasi auf die Schlussgerade einbiegen, ich habe gesehen, ihr seid beide in der Lehre tätig und seid quasi an der nächsten Generation auch mit dran, die auch zu prägen. Was ist eure generelle Haltung gegenüber der nächsten Generation? Vor welchen Herausforderungen stehen die und sind die auch noch so experimentierfreudig, wie ihr das mal wart?
Ja, meine Lehrtätigkeit ist gerade beendet. Ich bin nicht mehr in der Lehre tätig, aber ich war viel in der Lehre tätig, jetzt das letzte Jahr in Bologna sogar. Die Studierenden heute finde ich sehr, sehr toll. Die bringen eine Neugier mit, aber sie bringen auch eine komische Zögerlichkeit und fast Ängstlichkeit mit, ist meine Beobachtung. Und da bin ich eine, die denen total Mut macht, die denen total sagt, es gibt immer Wege und es gibt auch andere Wege und probiert es aus und nichts damit teuer und perfekt, sondern jetzt improvisieren wir und wirklich, wir haben Modelle nur aus Kartons, die rumlagen, die eingesammelt und Farben gesammelt, die Oma, Opa zu Hause hatten. Einfach nicht fix sein, das muss so und so sein, sondern im Gegenteil, öffnet euch und seid nicht so ängstlich. Also ich habe bei meinen Studierenden eher so einen Druck auf deren Schultern erlebt und den habe ich immer versucht, den zu nehmen und ihnen ihr Selbstbewusstsein zu stärken, weil sie sind toll.
Ja, in den letzten 2 Jahren, würde ich fast sagen, hat sich das doch nochmal stark geändert. Wir hatten ja die Pandemie und da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt ist alles verloren, weil man hat sich nur noch so als kleine Kachel irgendwo gesehen, man hat die auch nicht mehr erkannt, die Studierenden, die waren nicht in der Uni. Ich bin ja in Kaiserslautern an der Universität und da hat jeder einen Studentenarbeitsplatz in der Uni. Das heißt, dass sie auch versuchen, dort zu arbeiten und sie zu motivieren, dass sie immer vor Ort sind. Untereinander sich austauschen, das ist total wichtig. Dieses untereinander Lernen, das ist fast viel wichtiger, als was ich denen erzähle, weil das bringt die wesentlich weiter. Das merkt man einfach an den Ergebnissen. Seit die Pandemie vorbei ist, gibt es jetzt auch neue Studierende, die quasi die Pandemie in der Schule hatten und die so richtig aufblühen. Und das ist eigentlich ein völlig neuer Trupp, den wir da jetzt haben. Das ist wirklich eine ganz große Freude zu sehen, weil ich dachte schon so, oh Gott, jetzt sind wir in so einem Tunnel geraten. Und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also die sind teilweise total engagiert. Früher war es so, dass in der Fachschaft, wenn sich 2 beworben hatten, waren das viele. Jetzt haben wir eine Fachschaft, da sind, glaube ich, 40 Studierende drin, die total aktiv sind, die uns echt die Hölle heiß machen als uns Lehrenden. Also ihr müsst jetzt da sein, ihr müsst hier und ihr müsst, also was früher überhaupt nicht der Fall war. Die sind alle total befreit plötzlich und sagen, okay, wir sind jetzt an der Uni. Und ich versuche das denen auch immer klar zu machen. Ihr habt jetzt so eine tolle Zeit. Ihr könnt hier Tag und Nacht in der Uni sein. Ihr habt 24-Stunden-Werkstatt. Ihr könnt hier richtig loslegen. Und das machen viele. Das ist mir ganz wichtig, dass man diese Begeisterung, die wir beide, vielleicht spürt man das ja noch, dass wir immer noch begeistert sind für Architektur. Das muss man denen weitergeben und muss sie völlig begeistern. Und nur dann kommen dann auch Leistungen dabei raus, wo man sagen kann, boah, das ist jetzt aber wirklich echt schön geworden. Die letzten 2 Jahre nach diesem ganzen Pandemie-Wahnsinn sind für mich wieder total gut gewesen und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich glaube, dass da eine Generation ranwächst, die eben auch anders ist. Also wir machen fast nur noch Transformationsprojekte in der Uni, das muss man auch dazu sagen. Neubau kommt so gut wie kaum noch vor, was vielleicht auch ein Problem ist, ist aber vielleicht auch wirklich nur eine Zeitfrage im Moment. Und die steigern sich da total rein. Also ich habe da überhaupt keine Befürchtung, obwohl man ihnen natürlich auch sagen muss, das ist nicht einfach, was ihr jetzt vorhabt. Ihr wandert in eine Zeit in der Architektur rein, wo der Architekt natürlich aufpassen muss, dass er nicht nur noch dafür da ist, dass er irgendwie eine schöne Zeichnung abgibt und die aber dann KI generiert ist und der Rest macht dann die Firma. Die Gefahr ist natürlich da, aber die sehe ich jetzt noch nicht so, weil wir natürlich in der Transformation von Gebäuden, da sind wir noch gefragt erstmal.
Eine Vertreterin der nächsten Generation habt ihr sehr nah bei euch. Eure Tochter, die in München tätig ist, aber nicht bei euch im Büro.
Nee, die wollte ein eigenes Büro aufmachen.
Da ermutigt ihr sie auch dazu?
Na ja, da wurden wir gar nicht gefragt. Das ist ja auch richtig so. Die hat ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Willen und ist sehr gut ausgebildet und hat mit einer Freundin von ihr zusammen ein Büro aufgemacht. Und die sind wirklich stellvertretend für die nächste Generation. Die sind voller Energie und Willen und sind sich auch bewusst, was da für Herausforderungen kommen und stellen sich denen und fangen ganz klein an.
Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu unserer letzten Frage. Und wir haben zum Abschluss unserer Podcasts immer eine persönliche Frage, die wir gerne stellen. Ihr seid umgeben von Kunst in der eigenen Familie, in euren Arbeiten, die sich im Grenzbereich von Kunst und Architektur bewegen. Wir haben am Anfang gehört, wählt man zwischen Kunst und Architektur, hat die Architektur gewonnen. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, ihr hättet die Möglichkeit, für einen Künstler oder eine Künstlerin zu bauen, wer wäre das für euch?
Also ich glaube, für Thomas Schütte würde ich nicht so gerne bauen wollen, weil der weiß selber zu genau, wie es geht. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass es für einen Bildhauer wahrscheinlich am spannendsten wäre. Und eigentlich würde ich gerne für Manfred Pernice ein Holzhaus bauen.
Dann bin ich dabei.
Ein kurzweiliges Gespräch. Ganz vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns Einblick gewährt habt in eure Arbeit und quasi in eure Haltungen zur Architektur. Und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wir vielen Dank und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.